Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute wieder auf Stefan Vogler. Stefan, wir hatten ja schon so einige Gespräche und ich muss sagen, du haust immer wieder irgendwas raus, wo ich gedacht habe, ah ja, stimmt, damit schlage ich mich schon so die ganze Zeit rum. Weißt du, das kennt man ja, dass man irgendwas so fassen will und dann kriege ich das nicht zu fassen und irgendwo, ob das so ein Webinar von dir ist oder sowas, auf einmal kriege ich meine Antwort. Also ich bin mal gespannt, was du heute so für Antworten bringst. Ja, lieber Stefan, du bist mehrfach ausgezeichneter Kinoregisseur, Seminarleiter, Buchautor, Speaker. Du machst Online-Kongresse selber und arbeitest viel mit deiner Frau zusammen. Und auch Carola habe ich schon mal in Gesprächen folgen dürfen. Sehr, sehr toll, was ihr beide da macht. Ja, ich finde es immer wichtig, vielleicht stellst du dich noch mal kurz selber vor und ich glaube, damit sind wir schon mitten im Thema. Also herzlich willkommen, lieber Stefan.
Ja, vielen Dank, liebe Doris. Ja, du hast gesagt, du bist, du bist, du bist. Und nichts davon ist wahr. Ich habe die Dinge mal gemacht, ja, aber es bin nicht ich. Das ist ein großer Unterschied, ein Unterschied, auf den ich immer mehr Wert lege. Und die Frage, die ich mir die letzten Jahre gestellt habe, ist, wer bin ich denn? Oder vielleicht ist die Frage besser, was bin ich denn? Und wo ich denke, jeder spirituelle Mensch relativ schnell draufkommt, ich bin nicht dieser Körper. Aber jetzt haben wir natürlich eine problematische Unterscheidung, spiritueller Mensch und nicht spiritueller Mensch. Und Spiritualität ist doch eigentlich dazu gedacht, dass wir die Einheit erfahren und mit dem Begriff machen wir schon wieder eine Trennung. Aber was ist denn die Einheit? Und wenn ich die Einheit erfahren kann, gibt es dann die Möglichkeit, dass ich was anderes bin als die Einheit? Nö, eigentlich nicht. Die einzig logische Schlussfolgerung ist, das, was ich in Wahrheit bin, nicht dieses menschliche Gefährt, das jetzt hier auf diesem Stuhl sitzt und seit 58 Jahren auf dieser Erde rumspringt, sondern das, was dieses Gefährt erschaffen hat und das, was dieses Gefährt heute steuert, ist reines Bewusstsein. Das sagt uns so die Wissenschaft. Das Universum sieht immer mehr so aus wie ein einziger großer Gedanke. Ich weiß nicht, was Einstein, was Heisenberg, ist egal. Nikola Tesla hat gesagt, wenn du das Universum verstehen willst, musst du in Begriffen wie Frequenzen und Schwingung denken. Und Schwingung und Bewusstsein, ist das wirklich ein Unterschied? Oder ist Schwingung nur ein Ausdruck von Bewusstsein, der uns zeigt, wie dieses Bewusstsein gerade schwingt? Und ja, dein Kongress soll ja irgendwie um Liebe und Schöpferkraft gehen, glaube ich. So als Hauptfokus. Und dann ist natürlich auch die Frage, und was ist jetzt mit Liebe und Schöpferkraft? Für mich. Und ich wollte eigentlich kurz bevor ich rein bin, aber dann warst du schon da, nochmal kurz nachschauen, das Hohelied der Liebe. Und ich weiß da nur so ein paar Brocken davon und die sind unvollständig. Im Friedensevangelium der Essener steht es vollständig drin. Die Liebe hofft alles, das gefällt mir gar nicht, aber sie erträgt alles. Das klingt jetzt, das ist so typisch deutsch, das hat ein bisschen was mit Leiden zu tun, aber. Die Deutschen leiden ja gern, aber man könnte jetzt eher mal sagen, die Liebe lässt alles zu. Und sonst wäre es ja keine Liebe. Die Liebe öffnet den Weg. Und damit sind wir vielleicht beim anderen Aspekt von Bewusstsein. Und zwar dem Aspekt, der sagt, okay, hier ist alles eins. Und solange ich das nicht verändere, solange sitze ich hier rum in meiner endlosen Glückseligkeit und meiner bedingungslosen Liebe und es ist nach einer gewissen Zeit relativ fad. Wie kann ich jetzt sowas sagen? Jetzt war der eine oder andere vor dem Bildschirm vielleicht sagt, ja, Glückseligkeit, Liebe ist doch nicht fad. Dann schau dir mal eine Woche lang Rosamunde Pilcher-Filme an. Das hältst du nicht durch. Da kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, jetzt muss aber irgendwas mal passieren. Ich schaue mir jetzt mal Jason Statham-Film an oder John Wick 4 oder irgend sowas, wo mal was abgeht. Und die Frage ist ja vielleicht auch, warum sind denn wir überhaupt hier? Was ist denn das für ein komisches Spiel, das wir hier spielen? Und egal, wenn ich frage, wenn ich die Menschen frage, könnte es sein, dass dein Leben zu 100% genau zu dem passt, was du über dich und die Welt zu wissen glaubst? Dann kriege ich 99, irgendwas Prozent Ja's. Die Leute sagen, ja, stimmt. Irgendwie läuft mein Leben genau so ab, wie es irgendwie in mir gespeichert ist. Also nicht nur im Verstand, sondern auf allen Ebenen. Und dann sind wir bei der Schöpfungsfrage, wie findet denn Schöpfung statt? Da gibt es ja so Lieblingslehren mancher Menschen wie Ursache und Wirkung, Karma und so weiter. Ja, auf Handlung A folgt Handlung B. Bin ich mir wirklich 100% sicher, dass das so ist? Und gibt es da nicht den Hauch eines Zweifels dran? Da müsste ja Bill Gates schon lange in der Hölle schmoren, oder? Aber nö, der Typ springt immer noch fröhlich pfeifend durch die Welt. Und ein paar andere auch. Das scheint nicht so zu sein, dass da die große ordnende Hand vom Himmel runterkommt und denen Pitschpatsch links eine und rechts eine mitgibt. Wenn ich aber sage, könnte es sein, dass ich zu 100% das erlebe, was ich über mich und die Welt zu wissen glaube, dann kann ein noch so übler Mensch ein schönes Leben haben, weil er mit sich und der Welt zufrieden ist. Und genau das erlebe ich, das beobachte ich, dass die Lebensqualität von Menschen völlig unabhängig von dem ist, was wir Ethik nennen. Was meines Erachtens ein Begriff ist, der eine reine Illusion ist, wie sehr viele menschliche Begriffe. Gefällt meinem kleinen menschlichen Verstand das? Nö, ganz und gar nicht. Der sagt, ich hätte hier gerne Gerechtigkeit und Ethik und was auch immer. Aber es läuft scheinbar nicht so ab. Die einzige Gerechtigkeit, wenn wir es mal so nennen wollen, ist, okay, du kriegst das, was du glaubst. Ganz einfach. Und übrigens ein großer Weisheitslehrer, der nie ein Buch geschrieben hat, aber es gibt ein Buch über ihn. Da steht drin, euch geschehe nach eurem Glauben. Das widerspricht allen anderen Gesetzen, zum Beispiel Ursache und Wirkung. Also so, wie man es uns erzählt. Widerspricht auch diesen sieben hermetischen Gesetzen, weil wenn ich nicht an die sieben hermetischen Gesetze glaube, dann wird es in meinem Leben auch nicht so laufen. Also scheint das oberste Gesetz zu sein. Und da passt übrigens ein anderes Gesetz von, das er angeblich gesagt hat, auch dazu. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe deinen Schöpfer über alles, irgendwie so ähnlich. Den zweiten Satz weiß ich jetzt nicht wörtlich. Und wenn alles eins ist, dann bist du sowieso der Schöpfer, solltest dich also selber lieben über alles und den Nächsten wie dich selbst. Warum? Er ist sowieso auch nur eine andere Welle von dir. Und damit sind wir in einem ganz tiefen Schöpfungsprozess und dieser Schöpfungsprozess läuft 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche ab. Das Blöde ist, dass uns manches davon nicht gefällt. Und dann reagieren wir meistens so, dass wir sagen, ja, aber Jens Spahn und Angela Merkel und Karl Lauterbach und die haben. Und wenn aber alles eins ist, dann sind die nicht die, sondern dann sind die ich. Und wir leben ja gerade in einer Zeit, wo so, wenn du DOJ und Epstein-Files eingibst, kommst du auf eine interessante Webseite. Und wenn du da dann ein bisschen surfst, kannst du auch ein paar Videos sehen und Dokumente lesen, die durchaus nicht für jedermanns zartes Gemüt sind. Und da haben wir wieder so ein Außen. Und ich habe mir die letzten Tage intensiv darüber Gedanken gemacht, ja okay, wie geht man jetzt damit um? Ich krieg viel Empörung mit. Bringt uns das irgendwie vorwärts? Ich verstehe es. Klar, aus dem menschlichen Standpunkt verstehe ich das, aber bringt es uns vorwärts? Nö, gar nicht. Wenn wir das eine Bewusstsein sind, das sich in der einen Ausprägung Doris Forster nennt und in der anderen Ausprägung Stefan Vogler und dann gibt es noch ein paar Milliarden andere Ausprägungen und dann noch viele unbenannte Ausprägungen, weil die Ameisen auf dieser Welt haben meines Wissens keine Namen. Wenn das so ist, dann stelle ich mir das so ein bisschen vor, du hast mich als Filmemacher vorgestellt, wie im Kino. Du hast hinten die Lampe, also früher war das so, heute ist es ja alles ein bisschen anders, aber früher war da hinten eine ganz lichtstarke Lampe und die hat durch eine an dieser Lampe vorbeilaufende Bilder geschienen. Und daraus ist vorne ein sich bewegender Film entstanden. Und diese Bilder stehen für mich, also die Filmrolle, für all das, was ich über mich und die Welt zu wissen glaube. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was muss ich denn glauben, damit in meiner Welt ein Jeffrey Epstein vorkommt? Und schon habe ich vielleicht eine Frage, die etwas Konstruktives bewirken könnte. Ich habe nämlich den Fokus von der Leinwand zurück zu dem, was die Leinwand verursacht, verschoben. Und jetzt wird der eine oder andere vielleicht ein bisschen protestieren und sagen, aber ich bin doch kein Kinderschänder. Natürlich nicht, verstehe ich auch. Die wenigsten sind es, Gott sei Dank. Also es sind mehr, als man so denkt, aber Gott sei Dank weniger, als man so glaubt. Und die Frage ist ja, ob unser Leben nicht ein kleines bisschen anders abläuft wie im Kino, dass nicht exakt das Bild, das vor der Lampe durchläuft, auf die Leinwand geworfen wird, sondern so ein bisschen ein Zerrbild. Und der Mensch ist ja oft etwas zu geduldig. Also wenn wir jetzt mal bei dem Fall Epstein bleiben, und es ist ein spiritueller Kongress, ich weiß, und es werfen mir immer wieder Menschen vor, sagen, wie kannst du über Politik reden? Okay, haben wir wieder eine Trennung. Ich glaube, aus der Politik kann man mehr für die Spiritualität lernen wie in 1000 Stunden Meditation. Also wir haben diesen Epstein im Moment, der so hochgekocht wird. Und ich habe gestern ein Posting gesehen von einem holländischen Supermodel, Karen Mulder oder so ähnlich hieß die. Die hat 2001 schon Aussagen dazu gemacht, aber die Menschen haben nicht hingehört. Und jetzt ist ja die Frage, warum hören wir denn so lange weg? Warum sagen wir so lange, das ist alles im Außen? Weil es unangenehm ist. Ganz einfach. Wenn das Außen ein Zerrbild meines Innen ist, dann ist die entscheidende Frage, welche Emotion ist in mir, die ich nicht fühlen möchte? Und warum möchte ich es nicht fühlen? Natürlich, weil ich Angst davor habe, weil ich Angst davor habe, ich überlebe das nicht. Und ja, die heftigsten Emotionen kommen aus frühester Kindheit oder sogar aus dem Mutterleib. Und da waren manche Dinge tatsächlich lebensbedrohlich. Hätten sich deine Eltern nicht liebevoll um dich gekümmert, dann wärst du heute nicht hier. Und wenn deine Mutter für eine Minute aus dem Zimmer gegangen ist, dann war das für dich als Baby, das kein Zeitempfinden hatte, ein Verlassenwerden. Ein Verlassenwerden, ohne zu wissen, ob jemals wieder jemand kommt, was den sicheren Tod bedeutet hätte. Das heißt, das, was in uns an Emotionen liegt, war damals lebensbedrohlich. Und wir haben Angst davor, dass wir es heute auch nicht überleben könnten. Wenn also eine Karen Mulder, ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich so geheißen hat, ich nehme den Namen jetzt einfach mal, da auf der Leinwand erschienen ist vor 25 Jahren und gesagt hat, also die war eben im Model-Business unterwegs, es gibt hier Missbrauch von Minderjährigen, es gibt hier sexuelle Belästigung allerorten. Dann hat das in Menschen etwas getriggert. Und sie hatten so viel Angst davor, dorthin zu fühlen, dass sie gesagt haben, Einzelfall. Vielleicht erfindet sie einfach nur was, um sich wichtig zu machen. Und es ging ja dann so weiter. Also die Karin Mulder war vielleicht eine der ersten, aber da kamen ja andere Dinge. Wer sich ein bisschen mit der Welt beschäftigt hat, wusste schon vor ein paar Jahren, dass es einen Jeffrey Epstein gibt und dass da vielleicht ganz gruselige Dinge passieren. Aber 90, 95, 98% haben weggeschaut, haben weggefühlt, haben sich hinter den Geschichten versteckt, die sie sich erzählt haben, als Begründung, dass man sich damit nicht beschäftigen muss. Da gibt es viele, unendlich viele Geschichten, wie ich bin ja nur ein kleiner Mensch, was kann ich denn schon tun? Über, naja, das ist alles eine Verschwörungstheorie, oder da müssen sich die Mächtigen drum kümmern, die Polizei wird es schon richten und so weiter und so weiter. Und unser Universum scheint so zu funktionieren, dass wenn wir wo nicht hinschauen, dass dann der Hinweis größer wird. Oder sagen wir mal, dass man nicht mehr ganz so leicht wegschauen kann beim nächsten Hinweis. Und ich bin tatsächlich noch nicht überzeugt, dass das, was im Moment rauskommt, reicht. aber die Frage ist ja auch nicht, was die anderen tun. Weil wenn mein Universum zu 100% dem entspricht, was ich über mich und die Welt zu wissen glaube, dann muss ich mich nur fragen, was macht diese Tatsache, die ja immer, bleiben wir bei den Epstein-Files, wir können ja jedes andere Thema anschauen, mit mir. Wir können jede Kleinigkeit anschauen. Und Paramahansa Yogananda hat mal gesagt, wenn du einen Tag voll bewusst lebst, dann wirst du die Erleuchtung erreichen. Ein einziger Tag. Warum? Vielleicht macht es mit mir schon was, wenn meine Frau zur Tür reinkommt und mir die Schale Nüsse, die ich mir selbst bereitgestellt habe, klaut. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Wenn ich diesen ganz feinen Unwohlsam gegenüber präsent wäre, bräuchte es die nicht ganz so feinen Dinge möglicherweise gar nicht. Und wenn ich jetzt aber mit all dem, was das in mir auslöst, was da gerade auf der Weltbühne passiert, in Frieden komme, und ich bin völlig in Frieden, nicht mit dem Handeln dieser Menschen, sondern mit der Emotion, die bei mir ausgelöst wird, weil sie irgendwo in der Vergangenheit schon mal passiert ist und ich sie nie in Frieden gebracht habe. Könnte es sein, wie mancher Quantenphysiker sagt, dass ich dann in einem Paralleluniversum lande, in dem es einen Jeffrey Epstein gar nicht gibt? Oder könnte es sein, dass es den wohl gibt, aber ich erfahre irgendwie nichts davon? So wie diese Soldaten, vielleicht hast du davon gehört, ich glaube auf japanischen Inseln war das, da war der Zweite Weltkrieg lange vorbei. Jahre später haben sie dann auf irgendeiner Insel noch Soldaten entdeckt, die haben das einfach nicht mitgekriegt. Die saßen Jahre in ihrem Bunker und haben gewartet, dass ein Feind kommt. Kam natürlich dann Gott sei Dank keiner mehr und irgendwann hat man festgestellt, oh shit, da haben wir welche vergessen. Das heißt, Schöpfung ist was, was wir 24 Stunden täglich machen. Und die Frage ist immer nur, wenn mir das, was im Außen passiert, nicht gefällt, welche Emotion löst es aus und bin ich bereit, dorthin zu fühlen? Und wenn ich bereit bin, hinzufühlen und die momentane Emotion auf Null habe, dann könnte ich mich immer fragen, und wann war das schon mal so? Genau diese Emotion. Und wenn ich dann durch diese Emotion durch bin, dann könnte es durchaus sein, dass mein Leben sich in allerkürzester Zeit dramatisch verändert. Und ja, das hat auch ganz viel mit Liebe zu tun. Denn ich kann an diese Emotionen sinnvollerweise nur mit Liebe hinfühlen. Weil man könnte jetzt natürlich die Frage stellen, ob man jetzt das aktuelle Beispiel nimmt oder ein Kindheitsbeispiel. Die ganzen Typen, die da beteiligt waren, seien es meine Eltern, meine Geschwister, andere Erwachsene oder jetzt in der aktuellen politischen Situation viele sogenannte mächtige Politiker und Wirtschaftsführer. Was müssen die erlebt haben, damit sie so handeln? Oder anders ausgedrückt, wie unpräsent müssen sie sein, wie in ihren alten Mustern gefangen, dass sie so handeln? Und wenn ich aus diesem geistigen Blickwinkel auf was draufschau, dann könnte es vielleicht sein, dass ich plötzlich ganz viel Verständnis entwickle. Sogar für sehr gruselige Dinge. Irgendein weiser Mann hat mal gesagt, wir sind alle Opfer von Opfern. Weil es wahrscheinlich auf dieser Welt nicht einen einzigen Menschen gibt, der alles aufgeräumt hat. Und damit kann ich selbst solchen Menschen zumindest Verständnis, vielleicht sogar Liebe entgegenbringen. Und sagen, okay, wenn du eine vernünftige Kindheit gehabt hättest oder wenn du jemanden gehabt hättest, der dich bei der Hand nimmt und sagt, schau doch da mal hin, fühl doch da mal hin, dann wärst du heute wahrscheinlich ein anderer Mensch. Was sagt mir das? Unsere Schöpferkraft ist unendlich. Und sie ist, und ich finde es ganz spannend, ich habe neulich da ein Instagram-Video dazu gemacht. Und das ist das erste Instagram-Video, das bei mir mit, ich glaube, 8.000 bis 9.000 Zuschauern viral gegangen ist. Es ist scheinbar ein sehr hohes Interesse an der Aussage, dass das Universum nicht über Gut und Böse entscheidet. Weil das ist eine menschliche Illusion. Es entscheidet über Konsistenz deiner Ausrichtung. Und es gibt offensichtlich auf unserer Welt sogenannte böse Menschen, die aber sehr konsistent in ihrer Ausrichtung sind, und sogenannte gute Menschen, die nicht ganz so viel Konsistenz aufbringen. Ich glaube sogar, dass in gewissen Kreisen die energetischen Gesetzmäßigkeiten sehr intensiv studiert waren. Vielleicht intensiver, als wir das jemals gemacht haben. Aber eigentlich ist es nicht kompliziert. Es sind keine 10 Regeln. Es ist eine einzige, die geschehe nach deinem Glauben. Und ich habe noch keinen gefunden, der mir das Gegenteil beweisen kann, dass es nicht so funktioniert. Gibt ab und zu Leute, die sagen, ja, aber mein Leben läuft teilweise nicht so ab, wie ich es glaube, was ich über mich und die Welt zu wissen glaube. Dann stelle ich eine einfache Gegenfrage und die ist, könnte es sein, dass es in dir Prägungen gibt aufgrund der alter Erlebnisse, derer du dir noch nicht bewusst bist? Zum Beispiel, du warst im Mutterleib, hast dich ruhig getragen, genährt gefühlt, voll versorgt, alles bestens, bis deine Mutter einen Brief vom Finanzamt bekommen hat und einen Schreck gekriegt hat. Und da du eins mit deiner Mutter warst, hast du durch diesen Schreck möglicherweise eine tiefgreifende Schlussfolgerung gezogen, wie zum Beispiel, es ist nicht okay, dass ich hier bin. Und wenn du sagst, oh, mein Leben passt aber nicht zu dem, was ich über mich und die Welt zu wissen glaube, könnte es dann eventuell sein, dass du solche Sätze nicht berücksichtigt hast. Und ich behaupte, dass ein Satz wie, es ist nicht okay, dass ich hier bin, praktisch jeden Aspekt deines Lebens, ich will nicht sagen sabotiert, aber schwieriger macht. Nicht ganz so easygoing. Und das ist sicher nicht der einzige. Ich habe 24 mittlerweile entdeckt, wo ich mir ganz sicher bin, dass sie alle 8 Milliarden Menschen diese 24 Prägungen haben. Und keine davon ist förderlich für ein großes, freies, zufriedenes, glückliches Leben in Fülle. Aber das Gute ist, wenn wir keine Lust mehr haben, das Spiel zu spielen, uns klein zu machen, dann müssen wir es nur ändern.
Stefan, kannst du uns mal ein paar von diesen 24 als Beispiel bringen?
Ja, den ersten hatte ich jetzt gerade. Machen wir mal die ersten sechs. Also, der erste, deine Mutter schreit im Mutterleib, du sagst, es ist nicht okay, es ist nicht sicher, dass ich überhaupt existiere. Jetzt kommst du auf die Welt, du siehst, dass da andere Wesen rumspringen, die sehen alle ähnlich aus. Die sehen vielleicht sogar ein bisschen so aus wie du, wenn du das schon erkennen kannst. Und du bemerkst, du möchtest Dinge, kannst aber dieses Gerät hier noch nicht so richtig bedienen, du kannst noch nicht greifen, du kannst dich noch gar nicht richtig bewegen. Und die bekommen das und du kriegst das nicht. Und was entsteht daraus? Es ist nicht okay, ich zu sein. Weil mit den anderen scheint es ja okay zu sein, die kriegen das ja alles. Aber mit mir nicht. Und dann entsteht als nächstes vielleicht folgende Situation: Du wirst ein bisschen älter. Du denkst dir, das und das hätte ich gern. Und du gehst zu deinen Eltern und sagst, das und das hätte ich gern. Und ich vermute, dass jeder Mensch es mal erlebt hat, dass seine Eltern ihn dann nicht mit äußerstem Wohlwollen behandelt haben. Sondern vielleicht hatten sie gerade einen Streit. Und vielleicht ging er um Geld. Und dann kommt ein Satz wie: Denkst du, wir haben einen Geldscheißer? Aber nicht in der Emotion, die ich gerade gesprochen habe, sondern vielleicht eher in einer Emotion, die ein 2-, 3-, 4-jähriges Kind fast von den Socken haut. Und dann kommen zwei weitere Prägungen. Die eine heißt: Es ist nicht okay zu wollen. Und die andere heißt, es ist nicht okay danach zu fragen, was ich will. Sind wir schon bei vier? Jetzt wirst du vielleicht noch ein bisschen älter. Du kriegst einen lange gehegten Wunsch erfüllt. Du hast dieses Ding, was es auch immer ist, und willst es dem Nachbarsbuben zeigen. Und dann sagen deine Eltern: Nö, nö. Das geht nicht aus dem Haus, nicht, dass es kaputt geht. Du hast neulich schon was kaputt gemacht. Es kommt noch eine Prägung. Es ist nicht okay zu bekommen. Und mit diesen ganzen Prägungen, und du wirst die ja widerspiegeln, immer wieder und wieder in deinem Leben, wirst du dann öfters mal die Erfahrung machen, dass du Dinge nicht schaffst. Dann kommt die sechste Prägung, ich schaffe das nicht. Das Problem ist, jede dieser Prägungen basiert auf Einzelerfahrungen, die du aber zum Gesetz erhoben hast. So eine traumatische Prägung wird immer zu einem Gesetz. Und wie hat der superkompetente Tierarzt in den letzten 5 Jahren von sich gegeben? Diese Regeln dürfen nie hinterfragt werden. Eigentlich hat er uns da ein großes Geschenk gemacht. Weil wir hätten sagen können: Okay, was haben wir alles gespeichert, was wir denken, dass wir das nie hinterfragen dürfen? Ich finde es angesichts all dieser Prägungen und noch von ein paar mehr sehr spannend, dass es Menschen doch gelingt, so einigermaßen über die Runden zu kommen. Weil schon allein die Erfüllung der ersten Prägung wäre ja mit dem Baum, mit dem dicken Ast und einem Strick relativ schnell erledigt. Also nicht, dass ich das anrate, ganz und gar nicht. Weil man kann die Dinge ja ändern, wenn man Lust hat. Nicht jeder hat Lust. Es gibt durchaus Menschen, die halten gerne an dem Bestehenden fest, was mit dem grundlegenden Sicherheitsbedürfnis unseres menschlichen Systems zu tun hat. Unser System hat mehr Angst vor Veränderung wie vor irgendwas anderem. Warum? Weil im Moment leben wir. Vielleicht geht es uns richtig scheiße, aber wir leben. Und in dem Moment, wo wir was verändern, wissen wir nicht, leben wir dann immer noch? Oder war es das denn? Also sagt unser System: Veränderung, nö, nö, das machen wir am besten nicht. Das Gute ist, in unserer westlichen Gesellschaft ist schon ziemlich schwierig, einfach so zu sterben. Also verhungert wird bei uns ganz selten. Mittlerweile hat auch die Zahl der Scheiterhaufen abgenommen und der Guillotinen, der standrechtlichen Hinrichtungen liegt doch erstaunlich niedrig. Also es ist relativ sicher zu verändern. Aber das weiß unser System ja nicht. Weil diese ganzen Prägungen und auch das Sicherheitsbedürfnis ist eine Prägung, ist ja viel schneller wie unser bewusster Verstand. Und wenn wir dann denken, oh, ich leide an Aufschieberitis, dann stimmt das überhaupt nicht. Sondern du machst einen Plan und der Plan würde zum Beispiel bedeuten, dass du etwas bekommst. Jetzt ist es aber ja nicht okay zu bekommen. Also sagt dein System, nee, das müssen wir jetzt sabotieren, dann sind wir sicher. Und dann lenkst du dich irgendwie ab und dann tust du halt nichts. Und das passiert ein paar Mal und dann erschaffst du eine neue Identität und die heißt, ich leide an Aufschieberitis. Aufgrund ein paar Einzelfällen. Hat nichts mit der Realität zu tun, wie das Wenigste, was wir über uns denken und glauben. Aber es ist dann ein neues Gesetz erschaffen, das wieder nicht in Frage gestellt werden darf.
Wei, oh wei, du. Das ist aber ganz schön Aufräumarbeit, oder? Also wenn du jetzt sagst, da sind so 24, ich würde jetzt mal sagen, Programme, die da noch laufen. Wenn ich eins von denen bearbeitet habe, dann habe ich ja immer noch 23 vor mir. Muss ich die alle abarbeiten oder lösen sich auch schon mal welche so gleichzeitig aus?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also zuerst mal müssen tust du gar nichts. Du kannst hier das Leben leben, das du lebst. Und am Schluss dieses Lebens wirst du, egal ob du viel oder wenig an dir gearbeitet hast, wohin zurückgehen, dahin, wo du herkommst, in das eine Bewusstsein, das du immer warst und bist. Jetzt ist es aber bei vielen Menschen so, dass sie sagen, naja, aber irgendwie macht mir manches in meinem Leben nicht Spaß. Und ich habe gemerkt, Affirmationen, Visualisierungen, Vision Boards und diese Technik und jene Technik, das funktioniert alles nicht. Irgendwie muss ich jetzt mal an die Wurzel gehen. Ich habe schon so oft gehört, ich muss an die Wurzel gehen, aber bisher hat es noch nicht funktioniert. Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt vor Jahren. Und ich habe ja mal IT studiert, ich habe mit 11 Jahren zu programmieren begonnen und ich habe mich gefragt, ja, kann ich das nicht automatisieren, diesen inneren Aufräumprozess? Weil was wir ja immer denken, okay, da ist jetzt ein Thema, da gehe ich zum Therapeuten, dann arbeite ich da eine Stunde dran, dann mag ich ein Vierteljahr später, da ist noch was übrig, dann gehe ich nochmal hin und es zieht sich so die nächsten 5 Jahre, 5 mal 24, kriegen wir schon ein Problem. Also die wenigsten werden noch 120 Jahre auf diesem Planeten leben. Gut, du kannst natürlich sagen, ich mache immer gleich 4 gleichzeitig, dann arbeitest du nur 30 Jahre dran. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Und dann habe ich mir folgende Überlegung gestellt, ja, woran arbeiten wir denn die meiste Zeit? Arbeiten wir denn tatsächlich an der Ursache? Und ich habe ja wirklich einen breiten Überblick. Ich habe mir 1000 Vorträge rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeschaut, als ich diese Vorträge auf Präsenzkongressen noch gefilmt habe. Und im Prinzip alle 99,9 irgendwas Prozent arbeiten mit den Geschichten, die sich Menschen erzählen. Und diese Geschichten sind eben genau dafür da, dass ich nicht an den Kern hinkomme. Also zum Beispiel, jemand wird von seinem Partner verlassen. Naja, du bist ein erwachsener Mensch, es ist halt der, der immer da war, nimmer da, klar, ist schmerzhaft. Aber dass es so schmerzhaft ist, wie es die meisten erfahren, ist doch ein bisschen merkwürdig. Warum? Ja, verlassen werden gab es früher schon, und zwar dann, als es lebensgefährlich war. Ich habe es vorhin gerade beschrieben. Mutter, eine Minute aus dem Raum reicht. Und jetzt erzählst du irgendwelche Geschichten über dieses Verlassenwerden. Ja, vielleicht habe ich mich nicht genug angepasst oder vielleicht habe ich nicht genug auf die Bedürfnisse meines Partners eingegangen oder dies oder jenes. Und mit solchen Geschichten wirst du dann entweder selber an dir arbeiten oder zum Therapeuten gehen. Und dann versucht man, den Stress aus diesen Geschichten rauszukriegen. Das kann aber nicht funktionieren, weil die Geschichte nur der Schutzwall ist. Der Schutzwall, dass du eben nicht an den Stress hinkommst. Der Stress wurde im Moment des Trauma in dir gespeichert und jedes menschliche System funktioniert genau gleich. Ein Trauma findet statt, 11 Millionen Sinneseindrücke kommen pro Sekunde rein. Die Emotion, die im Moment des Traumas stattfindet, wird mit diesen 11 Millionen Sinneseindrücken verknüpft. Sekunde für Sekunde für Sekunde des Traumas. Und jetzt kriegt man schon ein Problem. Wenn wir das therapeutisch aufarbeiten müssen, sagen wir mal, wir hätten ein 10-sekündiges Trauma, dann müssten wir uns mit 110 Millionen Sinneseindrücken rumschlagen. Das übersteigt etwas die Verarbeitungskapazität unseres bewussten Verstandes. Und als ich mir das alles bewusst gemacht habe, habe ich mir gesagt, das können wir nicht schaffen. Das geht gar nicht. Und in Umfragen von Live-Workshops stelle ich auch fest, dass Menschen 5 bis 10 Jahre an sich arbeiten und sagen, ich bin noch bei weitem nicht da, wo ich sein möchte. Und da die innere Struktur, die abläuft im Moment eines Traumas, aber so gleich ist. Ich erstelle die Verknüpfungen, ich ziehe Schlussfolgerungen daraus, die sind wie Gesetze, die dürfen nie in Frage gestellt werden. Ich automatisiere Denk- und Verhaltensmuster als Ergebnis dieser Schlussfolgerungen und es passieren noch ein paar andere Dinge im hormonellen System und so weiter und so weiter. Und das ist immer gleich, egal was für ein Trauma das ist. Habe ich mir gedacht, naja, könnte ich nicht eine Software schreiben, aber für hier drin, die genau diese Dinge aufräumt. Und dann habe ich es probiert und ja, es geht. Und wie bei jeder Software oder bei manchen Softwares, die musst du nur starten, da musst du sonst nichts tun. Und so habe ich das auch eingerichtet, habe gesagt, okay, eigentlich geht es ja immer um zwei Dinge. Ich habe einen Ist-Zustand, der gefällt mir nicht. Und ich habe einen Zielzustand, so hätte es gern. Typisches Beispiel, wenn mein Partner dies oder jenes zu mir sagt, dann werde ich traurig. Wenn mein Partner dies oder jenes zu mir sagt, dann bleibe ich ruhig und gelassen. Ist und Ziel. Muss ich jetzt wissen, was alles dahinter steckt? Nö, muss ich nicht. Es gibt in mir doch eine Instanz, die das alles aufzeichnet. Ich muss ja nur mit dieser Instanz kommunizieren und ihr geeignete Anweisungen geben, damit die aufräumt. Und zwar nicht nur hier das ist, sondern am besten den Weg vom Ist zum Ziel. Und damit kommen wir zu dieser Frage, die du vorhin gestellt hast. Könnte es nicht sein, dass da unterwegs noch ein paar Dinge so nebenzu mitfallen? Ja, könnte durchaus sein. Kann man es garantieren? Nö. Die menschliche Psyche ist relativ komplex. Aber es könnte möglich sein. Und mit diesem System habe ich dann gearbeitet, habe es mit Seminarteilnehmern ausprobiert und habe dann gesagt, es funktioniert. Da mache ich jetzt einen Online-Kurs draus. Weil ich bei den Seminarteilnehmern festgestellt habe, die kriegen die Technik an die Hand und die frage ich ein Jahr später, und was hast du alles damit bearbeitet? Wohlgemerkt, du brauchst eine Minute, um was zu bearbeiten. Ist-Zustand definieren, Zielzustand definieren und los. Und das kannst du noch beim Autofahren machen oder wenn du an der Kasse anstehst oder beim Abspülen oder beim Duschen. Und von diesen 472 Leuten, die ich dann befragt habe, hat einer gesagt, ich mache es jeden Tag, und der andere hat gesagt, gut, dass du mich daran erinnerst. Und dann habe ich gesagt, so geht es nicht. Ich kann die Technik nicht einfach weitergeben und hoffen, dass die Leute sich das einsetzen. Ich muss da darauf hinarbeiten, dass da eine Gewohnheit entsteht. Dass ich nachts im Bett lege und mir denke, ich kann nicht schlafen, ist Zustand, ich kann nicht schlafen, Zielzustand, schlafe ruhig und tief und erholsam bis morgen früh um 8 und wache dann total erfrischt auf, starte den Prozess und es geht los. Egal in welcher Lebenssituation ich bin, und es gibt jetzt zum Beispiel eine Teilnehmerin, die hat einen schweren Autounfall erlebt vor sich, wurde rechts überholt, der ist links vorher in die Leitplanke geknallt, und sie hatte vorher schon einen schweren Autounfall und war absolut handlungsunfähig am Steuer gesessen, hat gezittert am ganzen Körper, und das ist genau der Zustand, wo wir was brauchen würden, aber meistens nicht dran denken, weil wir keine Gewohnheit erschaffen haben. Und da sie aber den Kurs gemacht hat, hat sie gesagt, und ich habe dran gedacht. Ist-Zustand, ich bin völlig handlungsunfähig. Zielzustand, ich bin ruhig und gelassen und kann wieder Auto fahren. Und dann ist sie selber weggefahren. So leicht kann es gehen. Geht's immer so leicht? Nö, manchmal arbeitest du schon ein zweites oder drittes Mal an dem Thema. Und manchmal auch ein paar Mal öfters. Aber eben jeweils nur eine Minute. Und das ist meines Erachtens ein großer Unterschied. Und es geht halt an den Hebel, den ich das Betriebssystem unseres Bewusstseins nenne. Also nicht die Software obendrauf, diese ganzen Geschichten, das Geplauder, das, was wir den anderen erzählen, sondern das, wie unser System reagiert. Oh, das fühlt sich nicht sicher an. Dann würde ich das nie im Leben tun. Und solange ich das nicht transformiere, habe ich in meinem Leben ganz viele Grenzen aufgestellt. Ich stelle mir das immer so vor. Du hast einen riesigen Raum, eine Halle, und jedes deiner Trauma packst du in so einen Umzugskarton ein. So kennt man ja so diese Bauhaus, Obi, wie sie alle heißen, Umzugskartons, diese Standardgrößen. Und stellst es in eine Ecke. Die Umzugskartons sind die Geschichten, dadurch siehst du die Traumata nicht mehr. Und da wir alle leider nicht nur ein bis zwei Traumata in unserem Leben erleben, wird der Raum innerhalb relativ kurzer Zeit ziemlich voll. Und wir können uns bestenfalls noch durch so schmale Gänge durchdrücken, weil mehr Platz ist nicht mehr. Und das ist dann der sogenannte Spielraum in unserem Leben. Da, wo sich unsere Schöpferkraft noch abspielt, kann ich vielleicht noch ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts in dem Raum, in dem Gang gehen. Aber tatsächlich ist eigentlich gar kein Spielraum mehr. Und so kommen auch so Aussagen zustande wie von der Wissenschaft, die sagt, bevor wir eine Entscheidung treffen, ist die Entscheidung schon getroffen. Ja, warum? Weil die alten Programme eingesprungen sind. Aber was ist, wenn die alten Programme nicht mehr einspringen? Und ich erzähle mal ein Beispiel. Ich habe neulich ein sogenanntes offizielles Schreiben bekommen. Der erste Schreck war da, dann habe ich mich ein bisschen beruhigt, weil da wollte jemand Geld von mir oder von der Person. Ist ja ein Unterschied, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und dann, als ich mich beruhigt habe, habe ich mir gedacht, naja, auf dem Thema, was ich da jetzt mache, das lasse ich jetzt einfach mal so eine Woche verstreichen und schau mal, was alles passiert. Und dann ist plötzlich ein Gedanke in meinen Geist gekommen, aus diesem Feld unendlicher Möglichkeiten, die es in jeder Situation gibt. Und es war ein rechtlicher Gedanke, den habe ich noch nie vorher gehört. Und dann habe ich ihn recherchiert, vor ChatGPT, sag, gibt es da irgendeine Information drüber, sagt ChatGPT, ja, da gibt es sogar zwei Grundsatzurteile dazu vom Bundesverfassungsgericht. Wäre ich noch im Stress gewesen, hätte ich keine Chance gehabt, eine neue Handlungsmöglichkeit zu erfahren. Mit jedem, wo wir den Stress runterbringen, falten wir einen dieser Kartons zusammen und stellen sie ins Eck. Und es entsteht mehr Platz. Und das darf auch schnell gehen. Und es darf auch so gehen, dass man nicht unbedingt alles bewusst nochmal durchfühlen muss. Weil das ist ja auch oft die Frage, muss ich denn alles nochmal fühlen? Ich habe das schon so oft gemacht. Es ist zu schmerzhaft. Kann bei manchen Themen manchmal sein, dass es ein bisschen hilft. Aber was wäre denn, wenn ich auch das Fühlen dessen, was da gefühlt werden möchte, im Hintergrund meines Bewusstseins ablaufen lasse, während ich gerade Party mache? Würde ich es mir zugestehen, dass mein Leben leichter werden darf? Das ist gar keine so eindeutige Frage. Viele haben so Programmierungen, die sagen, ha, aber ich muss doch Gesetz von Ursache und Wirkung, das muss doch alles ausgeglichen werden. Ja, solange du dran glaubst, schon. Aber wenn du sagst, mir geschehe nach meinem Glauben und es darf leicht gehen, dann darf es leicht gehen.
Ja. Warum ist es dann so schwer?
Du bist dieses eine Bewusstsein. Und denkst dir, ich will jetzt mal was anderes als diese endlose Glückseligkeit, das ist ein bisschen fad. Und jetzt brauche ich dazu Beschränkung. Sonst funktioniert das Spiel nicht. Du stellst also einen Mensch, ärgere dich nicht bald auf und sagst, Doris, du bist dieses gelbe Männchen da. Und am Anfang denkt sich die Doris, ja, ich bewege dieses gelbe Männchen, aber mit zunehmender Dauer ist sie so in diesem gelben Männchen drin, dass sie nicht mehr weiß, wer sie ist. Und darum funktioniert das Spiel. In dem Moment, wo Doris sich denkt, halt einmal, ich bin doch nicht dieses gelbe Männchen da. Ich bin doch der, der das alles erschaffen hat. Und das nicht nur hier denkt, sondern es wirklich erfährt. Der Bewusstseinszustand dazu nennt sich Präsenz. Ist das Spiel vorbei? Du kannst in der Präsenz kein Problem haben. Das geht nicht. Wenn du noch ein Problem hast, bist du nicht völlig präsent. Und ja, da gibt es so Leute wie ein Eckhart Tolle, die haben da ganze Bücher drüber geschrieben und keiner weiß, was er tun muss, um das zu schaffen. Ist auch geschickt, dann verkaufen sich nämlich noch mehr Bücher. Dabei ist es total einfach. Wir haben das Werkzeug immer dabei. Und es ist kein Zufall, dass es im Indischen, ich weiß nicht, wie viele tausend Atemübungen gibt. Und es gibt eben auch ein paar, die dienen sehr dazu, in die Präsenz zu kommen. Und wenn du dann da bist, wirst du feststellen, die Doris hat mich gerade gefragt, warum ist es dann so schwer? Aber bin ich mir 100% sicher und es gibt nicht den Hauch eines Zweifels, dass es schwer überhaupt gibt? Wie schwer ist schwer, Doris? Ein Kilo? Eine Tonne? Eine Megatonne? Kannst du in ein Geschäft gehen und schwer kaufen, sodass es reicht, dass du an dem Thema 2 Jahre arbeitest? Ne, kannst du nicht. Warum? Es gibt dann Menschen, die sagen, oh, tiefe Themen, tiefes Thema. Habe ich auch nachgeforscht. Wenn ich abends mich so richtig vollgefressen habe, ist die dickste Stelle meines Körpers, mein Bauch. Das sind von vorn bis hin 24 Zentimeter. Ich habe es nachgemessen. Ein tiefes Thema kann bei mir also maximal 12 Zentimeter tief sein. Und dann geht schon wieder rauswärts. Diese ganzen Gegensatzpaare, gut böse, gut schlecht, schwer leicht, tief oberflächlich, gibt's das wirklich? Es ist was, was wir Menschen gerne verwenden, weil das das Spiel aufrechterhält. Weil insgeheim wollen wir spielen, bis wir irgendwann so die Schnauze voll haben, dass wir sagen, jetzt ist aber Schluss. Und es gibt eine ganz einfache Geschichte, wie du erkennen kannst, ob diese Gegensatzpaare Illusion sind oder Wahrheit. Etwas, was wahr ist, hat kein Gegenteil. Gibt es ein Gegenteil von Licht? Gibt es wirklich Dunkelheit? Dann müsstest du es ja vermehren können, richtig? Wenn es Dunkelheit gäbe, müsstest du ja mehr machen können. Okay, ich habe das ausprobiert, ich habe die Rollläden hier alle zugemacht. Es war stockdunkel, ich habe nichts mehr gesehen. Habe mir gedacht, mal schauen, ob es noch dunkler geht. Bin im Baumarkt gelaufen, in die Abteilung für die Lichtschalter. Habe gesagt, ich brauche da mal eine Beratung. Ich hätte gerne einen Dunkelheitsschalter. Sagt er, Sie wollen einen Lichtschalter. Sage ich, nö, ich habe da einen stockdunklen Raum. Und ich hätte es da gern noch dunkler drin. Also muss es doch einen Schalter geben, der es dann noch dunkler macht, oder? Und dann bin ich relativ schnell gelaufen, weil man weiß ja nicht, wen der dann alles anruft. Wahrheit hat kein Gegenteil. Gut, böse, schwer, leicht. Alles menschliche Illusionen. Alles Mindfuck, damit das Spiel funktioniert. Wenn du in der Präsenz bist, gibt es das nicht mehr. In der Präsenz würdest du dich nur fragen, dient es mir? Ist es konstruktiv für XY? Während diese Illusionen, die haben den gleichen Nachteil wie die Prägungen. Sie sind ein Gesetz. Und ich mache immer gerne ein extremes Beispiel für sowas. Ist ein Mörder ein guter Mensch? Würden praktisch alle Menschen sagen, nö. Jetzt stell dir mal vor, Graf Stauffenberg hätte, ich weiß gar nicht, wann es war, 1943, glaube ich, Adolf Hitler erschossen. Jetzt wird es schon gar nicht mehr ganz so leicht, oder? Wie viele Menschenleben hätte er dadurch gerettet, wäre er dadurch ein guter Mensch geworden, indem er jemanden ermordet hätte? Schon gar nicht mehr so einfach. Das Problem ist aber, so eine Definition gut ist ein absoluter Absolutismus. Du kannst nur so handeln. Sonst wirst du deinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Und damit setzt du neue Grenzen. Selber gesetzte Grenzen, die du aber wahrscheinlich auch nie in Frage stellst. Außer es kommt zu Extremerlebnissen. Es gibt ein Gegensatzpaar, das ich für sinnvoll halte. Und zwar konstruktiv und destruktiv. Und wenn ich jemand sage, ist es konstruktiv, wird der sofort sagen, konstruktiv in Bezug auf was? Okay. Jetzt wird das Ganze interessant. Weil jetzt habe ich einen Bezug. Wenn das eine absolut ist, es gibt gut und das ist genauso, wie ich es mir vorstelle. Und das Spannende ist, es gibt wahrscheinlich ungefähr 8 Milliarden Definitionen, was gut ist auf der Welt. Also so absolut scheint es dann doch nicht zu sein. Kann ich mich bei konstruktiv immer fragen, okay. War es für die Beendigung des Krieges, wäre es da konstruktiv gewesen und um die Opferzahl zu minimieren, wenn Graf Stauffenberg es gelungen wäre, Adolf Hitler zu erschießen? Wir können es nicht sicher sagen, aber ich vermute es hätte die Opferzahl gesenkt. Sofort kriegen wir eine Zielrichtung rein, statt einfach so ins Blaue zu schießen.
Ja, aber kannst du das auf alles anwenden?
Ich kann es auf alles anwenden. Die Frage ist, habe ich auf alles dann die korrekte Antwort? Nö, da bin ich mir gar nicht sicher. Da stellst du ein bisschen die Frage nach der Wahrheit. Und ich habe neulich ein Interview mit einem angeblich Erleuchteten geführt. Und der hat was gesagt, was ich genauso auch gesagt hätte. Und zwar hat er gesagt, die war absolute Wahrheit, die kannst du nicht in Worte fassen. Dafür sind menschliche Worte viel zu klein. Du kannst sie in einem gewissen Bewusstseinszustand erfahren. Aber das war's dann. Und du wirst dir wahrscheinlich gleichzeitig bewusst sein, dass diesen Teil der absoluten Wahrheit, den du da gerade erfährst, dass der nur so ein winziger Teil von allem ist.
Ja, so ein kleiner Ausschnitt, ne?
Genau.
Ja.
Soweit wie unser menschliches Bewusstsein eben reicht. Und ja, das ist sehr ausdehnbar. Ich habe da selber mit einer südindischen angeblichen Erleuchteten schon meine Erfahrungen gemacht von Dingen, die ich nicht für möglich gehalten habe. Und trotzdem denke ich, ist da noch eine Grenze da. Denn diese Erleuchteten behaupten ja immer, dass sie da sind, um die Menschen zu befreien. Und wenn ihr Bewusstsein so völlig eins mit dem unendlichen Bewusstsein wäre, dann stelle ich mir die Frage, warum passiert es dann nicht im gleichen Moment? Oder ist dieses Bewusstsein eben doch in dieser menschlichen Form deutlich reduziert? Hat zwar schon ein paar der normalen menschlichen Fähigkeiten dazugewonnen, wie Hellsehen, Hellwissen, Astralreisen oder was auch immer, aber es ist gleichwohl noch begrenzt in diesem menschlichen Körper.
Ja, also das mit dem Befreien, weißt du, da denke ich ja mal, für mich ist das eher so, dass wir uns erinnern sollen und ich habe nicht so das Gefühl, dass mich jemand befreien muss, sondern dass das mein eigener Weg ist.
Das ist eine ganz spannende Aussage. Ich habe da gestern hatte ich einen Live-Call mit Leuten und da habe ich gesagt, naja, 2020 am 20.03. Wurde ja begonnen, eine Menge staatlich geförderter Märchen zu erzählen. Und manche Menschen haben sofort gesagt, da läuft hier eine ganz große Scheiße. Und ich habe mir dann zur Aufgabe gestellt, zu sagen, okay, nehmen wir mal das Unlogischste, was sie von sich gegeben haben. Das war auch eines der ersten Dinge. Ein Lappen vor der Nase kann Viren aufhalten. Das ist so ähnlich, wie wenn ich sage, jeder kennt diese Gartenzäune, die ungefähr so große Maschen haben, wie wenn ich sage, ich mache jetzt mein Gartentürchen zu und dann kommen auch keine Moskitos mehr rein. Und ich habe 5 Jahre versucht, Menschen davon zu überzeugen, dass das vielleicht nicht die intelligenteste Handlungsweise, die es auf diesem Planeten jemals gab, ist, sich so einen Lappen vors Gesicht zu hängen. Und meine Erfolgsquote war genau 0,0%. Wodurch ich bemerkt habe, dass der Satz, den du gerade gesagt hast, absolut stimmt. Derjenige muss bereit sein. Der muss wollen. Der muss die Schnauze von dem bisherigen so voll haben, dass er sagt, jetzt muss sich was ändern. Und dann wäre er eigentlich dieses eine Bewusstsein und er müsste sich nur dessen gewahr werden. Aber da er vorher so lange klein gespielt hat, denkt er sich, ich brauche da jemanden, der mir einen Tritt in den Hintern gibt, der mir mal erklärt, wie die Welt funktioniert. Und deswegen sucht er sich im Außen jemand und merkt, oh, ja, das klingt sinnvoll und das klingt auch sinnvoll und ja, da spüre ich auch Wahrheit drin. Und er wird genau das übernehmen, was für ihn im Moment glaubhaft ist, was er als Wahrheit akzeptieren kann. Also er wird wieder die Grenzen setzen, wie weit er zulässt, sich mehr und mehr dessen gewahr zu sein, dass er der Einzige ist, den es hier gibt. Weil alles eins ist. Und er sich halt gerade in einem männlichen Körper spielt und der andere in einem weiblichen Körper und der dritte in einer Antilope und der vierte in einer Giraffe. Wir brauchen niemanden. Kann es unseren Prozess beschleunigen? Ganz klar. Wenn wir dafür bereit sind. Aber das steht dann auf der Stelle. Unsere Bereitschaft zu sagen, ich lasse mal den ganzen Müll los, den ich über mich und die Welt zu wissen glaube. Und das ist gar kein oft so einfacher Weg. Und schon bin ich wieder bei so einem Gegensatzpaar. Ist es wirklich nicht einfach, oder? Aber es lässt sich halt vieles nur schwer in menschliche Worte pressen, ohne diese komischen Gegensatzpaare zu verwenden. Es ist kein so ganz einfacher Weg, weil wir uns manches nicht in großen Sprüngen zutrauen. Und weil Horizont, also der menschliche Horizont, ist ja definiert durch den Abstand zwischen Kopf und Brett. Und wenn das Brett halt noch sehr nahe ist, dann kann ich noch nicht sehr weit blicken. Und wenn da dann ein Zweiter steht und das Brett mal einen Meter wegnimmt, dann geht es einfach ein bisschen einfacher. Könnte ich das selber? Jeder kann das selber. Jeder ist das eine unendliche, grenzenlose, ewige Bewusstsein und hat alles, was es jemals braucht und geben wird und gegeben hat in sich. Und in dieser 3D-Welt scheint es so zu sein, dass manche Dinge einfach schneller gehen, wenn man sich mal ganz gezielt ein paar Inspirationen holt.
Ja, und das ist ja auch gut, weißt du, das ist ja so, ich finde das immer wie so Wege weisen, ja. Welcher Weg dann der richtige für mich ist, das weiß ja ich nur. Das weiß ja nicht jemand anders, kann mir nicht sagen, was gut für mich ist. Aber das finde ich ja schon wichtig. Einfach so, ne, wie das Navi im Auto. Da kriege ich ja auch schon mal drei Routen und ich kann mir dann selber aussuchen, so, möchte ich jetzt hier 14 Stunden fahren oder nehme ich die Strecke, die mir 3 Stunden anzeigt. Also das ist ja schon wie so ein kleiner Wegweiser. Ja.
Genau, und ich glaube, so sehen sich auch alle wahren spirituellen Lehrer, wenn man mal das Wort spirituell nehmen soll, alle wahren Lehrer, dass sie sagen, ich kann nur in eine Richtung deuten. Ich kann nur eine Anregung geben. Und die anderen, die sagen, ich weiß die Wahrheit, da wäre ich vorsichtig. Das klingt mir sehr nach Sekte. Und noch Manipulation und noch abhängig machen. Und meines Erachtens geht es darum, dass jeder hier immer freier wird. Nee, es geht um was ganz anderes. Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Du bist sowieso frei, wenn du den Körper dann wieder verlassen hast. Aber wenn du Lust hast, könnte es darum gehen, dass du auch in diesem menschlichen Körper und Leben freier bist, als du im Moment bist.
Ja, und ich sehe das auch so, dass wir hier in diesem Leben, dass das nicht nur ein Spiel ist, sondern dass wir hier auch unsere Erfahrungen sammeln dürfen und auch gewisse machen wollen. Und vielleicht bei manchen auch einfach, okay, das habe ich jetzt erledigt, jetzt kann ich wieder einen Schritt weitergehen. Also ich glaube, da ist auch noch ein bisschen, das ist nicht nur ein Spiel. Also ich für mich, ich denke mal, da ist auch schon noch ein bisschen wie ein höherer Sinn dahinter.
Das ist jetzt so eine ganz grundsätzliche Frage. Du hast jetzt da mehrere Dinge aufgeworfen. Frage 1 hat so noch, zuerst muss A kommen, dann kann ich B machen, geklungen. Und das widerspricht völlig der einen Grundregel, die ich erkannt habe. Es geschieht mir genau das, was ich über mich und die Welt zu wissen glaube. Und wenn ich einen Bewusstseinssprung mache, der vielleicht 10-mal so groß ist, wie ich ihn für Möglichkeiten habe, dann wird sich mein Leben 10-mal so viel verändern. Muss ich die Erfahrungen dazwischen machen? Nicht zwingend. Hätten wir 2001 auf Karen Mulder gehört, wäre vielleicht manches, was heute hochkommt, nicht mehr notwendig gewesen. Hätte es deswegen nicht gegeben? Wahrscheinlich schon, aber man hätte es nicht in die Öffentlichkeit tragen müssen. Und die zweite Frage, die du aufgeworfen hast, ist die nach dem Sinn des Lebens. Das ist ja so eine der grundsätzlichen und zentralen Menschheitsfragen. Und jeder versucht, seinem Leben Sinn zu geben. Und so formuliert ist es eigentlich ganz okay und ganz schön. Aber bei vielen Dingen frage ich gerne nach der Weltinstanz, wo ich hinschreiben kann und sagen, kann ich an die amerikanische Regierung schreiben, an Donald J. Trump und sagen, Herr Trump, können Sie mir bestätigen, ob das, was ich da tue, Sinn macht? Und wenn du danach fragst, dann wirst du feststellen, dass es 8 Milliarden Definitionen von Sinn gibt auf dieser Welt. Also es gibt den Sinn nicht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, okay, wenn es das nicht gibt, wonach könnte ich mich denn richten? Könnte es so sein, dass der Sinn des Lebens das ist, was ich nicht stoppen kann? Wäre das eine Möglichkeit? Und was kann ihn nicht stoppen? Erfahrungen zu machen. Selbst wenn ich schlafe, geht es weiter. Mir haben Menschen berichtet, selbst als sie tot waren. Und ich habe neulich eine Frau getroffen, die war über 10 Minuten tot. Selbst dann hat die Erfahrung nicht aufgehört. Also scheint der einzige Sinn dieses Lebens zu sein, Erfahrungen zu machen. Also der einzige, den wir mit Sicherheit, mit einer gewissen Sicherheit, wenn wir die Definition nehmen, das, was ich nicht stoppen kann, ist der Sinn des Lebens. Dass es das ist. Tja, und dann kann ich auch sagen, okay, der Sinn meines Lebens ist heute 20 Schokoladenpuddings zu essen. Und dann im heißen Tag 5 Eis und eine gekühlte Wassermelone. Und jetzt ist die Frage, ja, aber muss ich nicht den Armen in der dritten Welt helfen? Oder den Menschen, die auf dem Weg sind? Also bei mir ist es so, dass ich das gern mache. Ich habe da einfach Spaß dran. Aber müsste man das denn nicht tun? Und schon wieder sind wir bei so einem Absolutismus. Und wenn ich das Leben dessen, der da in der dritten Welt gerade verhungert, aus einem ganz nüchternen Standpunkt betrachte, aus dem Standpunkt, alles ist Energie und Bewusstsein, dann wird der nach diesem Verhungern genau dort landen, wo wir alle landen. Nämlich in dem einen Bewusstsein, das um ein paar Erfahrungen reicher ist. Ein paar Erfahrungen, die man nur mit Körper machen kann. Iss mal eine Wassermelone ohne Körper. Berühr mal einen Menschen ohne Körper. Hab mal Sex ohne Körper. Geht alles nicht. Es ist ein Erfahrungswerkzeug hier. Und die einzige Frage, die man sich eigentlich stellen oder die richtig viel Sinn macht, finde ich, man kann sich natürlich viele Fragen stellen, aber die richtig viel Sinn macht, wäre, nehmen wir die dahinter. Gar nicht, was will ich erfahren? Das ist die oberflächliche Frage. Und dann sagen mir Leute, ja, ich will mal einen Mercedes fahren oder einen Porsche. Und ich denke mal, okay, und wozu? Ich brauche was, was mich von A nach B bringt. Was da für ein Zeichen drauf klebt, ist mir völlig egal. Es muss mich zuverlässig hinbringen. Und dann frage ich weiter. Und warum willst du das? 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 Und am Schluss kommt immer eine Emotion raus. Immer, wenn du lange genug nachfragst, kommt eine Emotion raus. Also kannst du dich genauso fragen, wie will ich mich jetzt fühlen? Und in dem Moment, wo du dir diese Frage beantwortest, geschieht ein kleines Wunder. Es entsteht nämlich ganz von selbst ein klein bisschen mehr dieses Gefühls in dir. Und so kannst du, wenn du dich tausendmal fragst, dich viel mehr wie der Porsche-Fahrer fühlen, der gerade neben dir an der Ampel steht. Der glaubte, er braucht den Porsche, damit er sich so fühlen würde. Aber nach 2 Wochen hat der Porsche dann irgendwie das nimmer geschafft, bei ihm das Gefühl hervorzurufen. Während du, wenn du jeden Tag dich ein paar Mal gefragt hast, wie will ich mich jetzt fühlen? Ach, ich will Freude in mir haben. Okay. Jedes Mal entsteht ein bisschen mehr Freude. Ganz von selber musst du gar nichts tun. Warum? Du bist die Freude. Du lässt nur ein bisschen mehr davon zu.
Da habe ich meine Antwort.
Und glaube mir nichts, ganz wichtig. Prüfe, ob es dir entspricht, ob du vielleicht in meinen Worten einen Wegweiser wohin findest, wo du dir denkst, da könnte noch mehr Wahrheit dahinter stecken. Aber wenn es nicht deins ist, ist es auch okay. Wir begegnen uns dann nach der Beendigung dieses Körpers sowieso wieder in dem einen Bewusstsein und werden
Verstehe.
feststellen, wir waren nie getrennt voneinander. Nie, keine Sekunde. Übrigens auch nicht von Jeffrey Epstein.
Ja, ob es einem gefällt oder nicht.
Ob es einem gefällt oder nicht.
Ja.
Und wenn es mir nicht gefällt, okay, da gefällt mir was nicht, da spüre ich hin.
Oh, da war so viel drin, Stefan. Das muss ich erstmal alles so sacken lassen. Das war nicht nur eine Antwort, sondern ganz viele Antworten. Das war gerade so ein perfektes Seminar. Ja. Da kommen wir zu dem Thema. Bietest du das an? Machst du das online? Machst du das live? Wenn jetzt jemand sagt, ja, das hört sich spannend an. So meine 24 Themen würde ich mir gerne mal angucken.
Also diese Dinge, über die ich jetzt gesprochen habe, da machen wir einmal im Monat einen Zwei-Tages-Workshop dazu, kostenfrei. Da gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe dieses Systems, das ich dir da jetzt in einer Stunde aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet habe, auch der Denkweise, auch wie das denn funktionieren kann, dass ich wirklich in einer Minute innere Themen transformiere. Weil für manchen mag das jetzt immer noch bisschen utopisch und unrealistisch klingen, und ich kämpfe jedes Mal, wenn ich eine neue Werbung erstelle mit Meta oder YouTube, weil die sagen unrealistische Behauptungen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht mal ein Video mache, dass die Social Media Konzerne da nicht dein Bestes wollen, weil sie haben dir erzählt, du solltest Maske tragen und dich impfen lassen. Aber wenn jetzt ja einer daherkommt und sagt, du kannst in einer Minute eine konstruktive Transformation bewirken, dann hat er ein Problem. Aber gut, so ist es halt, so ist unsere Welt konstruiert. Ja, du kannst davon erfahren, wie das geht. Und wir bieten da einen Kurs an, der geht 40 Tage mit 10 Pausentagen, damit man nicht so das Gefühl hat, wenn man mal einen Tag nicht kann, dann hänge ich hinterher. Mit Live-Begleitung in Calls und auch über eine Telegram-Gruppe.
Ja, und wir können nur alle einladen, es einfach mal auszuprobieren.
Ja.
Ja, einfach
Einfach
mal
mal dabei sein,
gespielt.
schauen. Kannst du mit mir was anfangen, mit meiner Nase, mit der meiner Frau? Resoniert das irgendwie mit dir, über was wir so sprechen? Ist das ein Weg, der mit dir was zu tun hat? Oder sagst du, nein, das ist jetzt nicht meins? Dann ist es auch okay.
Ja, es ist ein Weg.
Genau.
Ja, eine Möglichkeit. Wow, Stefan, echt, das war, da musste ich noch mal ganz in Ruhe, ganz in Ruhe für mich so nachsinnen. Da war ganz, ganz viel drin und ja, also ich sag dir schon mal Danke.
Sehr gerne, ich danke dir auch und ich danke euch vor dem Bildschirm, wenn ihr noch dabei seid. Habt ihr durchgehalten? Gratuliere. Danke
Ja,
fürs
genau.
Dabeisein.
Und wir gratulieren jedem, der einfach mal so in sich reinfühlt und nachspürt, was das so alles, was es dann noch so alles gibt. Laden wir einfach mal so ein. In diesem Sinne, ich danke dir sehr und ich danke euch und ja, viel Spaß beim Ausprobieren.
Tschüss.
Ciao, bis bald.